Morgen.
Morgen.
Ist ja eigentlich schon Mittag fast, ne? Ja, nach langer Zeit bin ich mal wieder hier, ne? Es ist echt lange her.
Ja, ist einmal ausgefallen.
Ne? Ja, das war ganz schlimm, ne? Ist ausgefallen.
Ja.
Sicherheitshalber, wenn die Geschwister nach oben gehen.
Geht jemand nach oben?
Ja. In die Küche, ja.
Okay, also, dann Doppelaufnahme. Alles klar, ich möchte heute Morgen über ein interessantes Thema sprechen. Wir haben ja heute Morgen die Ströme proklamiert. Eigentlich spreche ich auch über Ströme, aber das Thema ist Wüste. Es gibt einen signifikanten Zusammenhang von Wüste und Strömen in der Bibel. Aber da ich gelernt habe, dass Reihenfolge wichtig ist, wie habe ich das gelernt? Also wenn du Gurkensalat machen willst und du hobelst deine Gurke in feine Scheiben und dann fällt dir ein, ach, ich wollte die Gurke ja schälen. Verstehst du? Reihenfolge ist wichtig. Reihenfolge ist wichtig. Deswegen möchte ich am Anfang sagen, ich rede heute Morgen, wenn ich über Wüste rede, nicht darum, dass ich irgendetwas verherrliche, oder dass wir als Christen Mangel leiden müssen oder sollen, oder dass Gott uns Segnungen vorenthält oder irgendwelche solchen Sachen, da reden wir nicht von. Aber wir reden von einer orientalischen Kultur, wir reden von dem Alten Testament, auch im Neuen Testament wird uns sehr viel über Wüste berichtet und wirkliche Schätze, die da auch drin vorkommen. Ich persönlich habe mich entschieden, ich werde Anfang Mai in die Wüste fahren. Zwar ist es an der Nordsee, es ist eine feuchte Wüste. Gibt ja auch feuchte Wüsten. Ne? Also es gibt zumindest Eiswüsten. Ich weiß nicht, ob ihr Michael Martin kennt. Das ist ein genialer Fotograf, ein wirklicher Typ, der alle Wüsten dieser Welt schon bereist hat und die dokumentiert hat in prächtigen Bildbänden. Wirklich ein Typ, ich habe mal einen Dia-Vortrag von ihm, tatsächlich einen Dia-Vortrag im Philipp-Scheidemann-Haus von ihm gehört. Absolut faszinierend, was der über Wüste so zeigt. Und du kriegst ein ganz anderes Bild von diesen Landschaften. Und er fährt da immer mit seinem Motorrad lang und macht Bilder und ist wirklich ein Typ. Er fotografiert 5000 Bilder am Tag. Und er sagt, wenn eins davon ins Fotoalbum hinterher übernommen wird, dann war es ein guter Tag für ihn. Aber das sind wirklich faszinierende Bilder dabei. Kann ich euch nur empfehlen, googelt mal Michael Martin. Aber wir wollen nicht über Michael Martin reden. Ich habe in der Vorbereitung, das ist ja immer herrlich, wie der Heilige Geist das so wirkt. Ne? Gerda hat es vorhin gesagt, ich bin ein bisschen müde, ich habe so eine Lebensphase, gerade wo ich so ein bisschen körperlich müde bin, so ein bisschen erschöpft, aber ich habe gelernt, dass auch wenn der äußere Mensch aufgerieben wird, der innere Tag für Tag erneuert wird. Und das gehört schon mal ganz wichtig zur Wüste dazu. Wüste ist nicht, wo dein innerer Mensch zugrunde geht. Vielleicht der äußere Mensch unter Bedrängnis ist oder unter Druck gerät oder irgendetwas ist, aber das ist nicht, was wir mit Wüste meinen, dass du innerlich leer läufst und die Salbung weg ist, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Der inwendige Mensch wird Tag für Tag erneuert. Aber wie lernen wir so einen Lebensstil? Und ich persönlich merke immer mehr, dass Gott mich erzieht. Und dass Gott wirklich möchte, dass ich Lektionen lerne, wo ich so ein bisschen vor zurückscheue. Ich habe immer so eine Vision, so ein Bild von so einer Stadt, mir und verschiedenen Leuten, wo Gott mir erzählt, was gerade für eine Lebensphase kommt oder ist. So, das steht mir eigentlich immer mal wieder vor Augen. Und jetzt kam plötzlich in dieser Vision, wie ich aus der Stadt rausgehe in die Wüste. Und ich dachte, Gott, da war ich schon so lange. Da will ich nicht mehr hin. Und dann habe ich gemerkt, als ich mich hier vorbereitet habe, ich habe überlegt tatsächlich, was predige ich eigentlich so? Und dann habe ich ein paar Bibelstellen so durchgelesen und irgendwann habe ich gesagt, lies mal Hosea. Und dann habe ich Hosea gelesen und das ist ja ein sehr krasses Buch. Und Hosea wird ja aufgefordert, eine hurerische Frau, wie es dort heißt, eine prostituiert, als prostituiert lebende Frau, sich zur Frau zu nehmen und damit etwas auszudrücken. Und so beschreibt er eigentlich diese Frau gerade und Gott spricht mit ihm und sagt, Israel ist ein hurerisches Weib Und dann ein wunderschöner Vers, der da plötzlich steht. Da heißt es in Hosea 2, Vers 14. Ich sage nicht von euch, dass ihr hurische versteht. Also wir reden nicht davon. Aber wie lernen wir, dass unser Zustand, unser Leben sich wirklich verändert? Dass wir wirklich verändert werden. Das kann man auch hier an dieser Stelle sehen. Hosea 2, Vers 14, in anderen Übersetzungen Vers 16. Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Da habe ich gedacht, hier redet Gott, guck mal, wie ablehnungswürdig Israel geworden ist. Und dann sagt er aber, ich werde sie locken, in die Wüste führen und mit ihrem Herzen reden. Jetzt hatte Gott durch die Propheten, so wie wir Christen das auch kennen, ganz viel Information an Israel gegeben. Sie haben die ganzen Propheten gehört, alle durch die Reihe, Wort Gottes gehört, wie wir Christen auch Wort Gottes gehört haben, ganz viel. Es ist alles in unserem Kopf, wir wissen das alles. Und es ist so wichtig, dass Gott uns immer wieder in die Wüste lockt, in die Wüste führt und dann zu unserem Herzen redet. Ja, damit wir die Dinge wirklich im Herzen verstehen, die wir seit Jahren und Jahrzehnten vielleicht schon kennen und schon gehört haben. Dass wir das wirklich mit dem Herzen verstehen. Mit dem Herzen wird geglaubt zum Heil. Nicht mit dem Kopf, mit dem Herzen wird geglaubt zum Heil. Also wenn du das Heil Gottes erleben willst, hey, das ist wirklich gut, dann bet doch mal, Herr, führ mich mal in die Wüste. Das ist auch ein heißes Gebet, ne? Führ mich mal in die Wüste und rede zu meinem Herzen. Damit ich das wirklich mal mit meinem Herzen glaube, was ich schon Jahrzehnte gehört habe und was ich auch immer wieder gebe. Damit das wirklich so tief Substanz von meinem Leben wird. Also es ist wunderschön. Ich persönlich werde, wie gesagt, jetzt Anfang Mai für 11 Tage nach Baltrum fahren. Das ist meine heilige Insel. Da ist eine Salbung, das kannst du dir nicht vorstellen, aber immer nur um mich rum. Wenn ich wieder weg bin, weiß ich nicht. Vielleicht bleibt sie ja auch. Ist mir auch egal. Nee, ganz egal ist nicht. Aber ich habe da wirklich, ich habe da Engelsplätze, ich habe da wirklich, wo ich weiß, da gehe ich hin und hier begegne ich dem Herrn nichts. Ah, wunderbar. So, Gott möchte uns, wenn wir in der Wüste leben, Lektionen lehren, damit wir irgendwann wieder aus der Wüste rauskommen. Ja? Und wenn ich so die Christenheit beobachte, so die letzten Jahrzehnte, dann ist die Wahrheit doch, dass so manche Ströme vertrocknet sind. Seid ihr da heute Morgen oder darf man das gar nicht sagen? Ja. Und das hat mich erinnert, so in der Vorbereitung habe ich Elia gelesen. Elia ist ein Prophet, der in die Wüste gesandt wurde. Gott hat zu ihm gesagt, sag dem Ahab die Wacht an und dann hau schnell ab. Ja, geh runter zu dem Bach Krit und dort werde ich dich versorgen. So, und das hat Elia gemacht und die Raben haben ihm da Fleisch gebracht und haben ihn versorgt und alles war wunderbar. Er konnte trinken aus dem Bach. Und jetzt kommt die überraschende Bibelstelle, dass dieser Bach nämlich versiegt. Ja, aber Gott, mach doch den Bach Krit wieder voll, du hast mich doch hierher geschickt. Aber Gott sagt zu Elia, als der Bach verdorrt ist, sagt der Elia, was soll ich tun, Gott? Und dann sagt er, geh woanders hin. Und das müssen wir als Christen verstehen, dass wir nicht warten, dass der Bach Krit wieder voll wird, sondern dass wir merken, ey, wir müssen woanders hingehen. Und dann geht er nach Sarepta zu dieser Witwe mit ihrem kleinen Jungen. Und was ist das Ergebnis? Er lebt, ich glaube, 3 Jahre oder was lebt er dort. Und das Mehl wurde nicht weniger und das Öl wurde nicht weniger im Krug. Und die haben da richtig Party gemacht. Die haben dann irgendwann gemerkt, ey, wenn das Öl gar nicht alle wird, dann ziehen wir uns heute die doppelte Portion Brote rein. Glaubst du das? Das glaube ich schon, der Elia war ganz schön klug. Die haben jetzt gemerkt, ey, wenn das nicht alle wird, dann brauche ich auch nicht mehr sparsam sein. Da kann ich ja den ganzen Krug in die Pfanne schütten und mein ganzes Mehl dahinterher und der Krug ist immer noch voll. Ja, let's have party. In der Wüste. Aber warum? Weil Elia umgezogen ist. Weil er in seinem Kopf gesagt hat, ich bleibe nicht am Bach Krit, sondern ich gehe dahin, wo das Wirken des Heiligen Geistes ist, wo der Herr mich hinberuft. Und das ist etwas, was wir in der Wüste lernen zu verstehen. Und ich habe tatsächlich ein paar Guidelines, wie man in der Wüste überlebt. Und habe auch darüber ein bisschen mit dem Co-Pilot geredet, hier diesem ChatGPT-Teil. Echt cool. Wirklich cool. Ich lasse das Ding nicht meine Predigten vorbereiten, aber das ist echt besser als Google. Da sagst du, hey, schreib mir mal was auf über Beduinen. Bum, 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 bum. Und da steht es da. Und er sagt, hey, das ist cool, das wusste ich gar nicht. Preis den Herrn. Kann man ja gerne nutzen. Ne? Also was ich weiß ist, Aber wir kriegen den Turn, keine Angst. In einer Wüste zu leben, ist emotional total herausfordernd. Woher weiß ich das? Ich habe von vielen Leuten gehört und unter anderem von Michael Martin. Es gibt ja Gerüchte, dass es in der Wüste nachts minus 40 Grad wird. Das ist nicht so, aber 0 Grad wird es. Das heißt, es ist schweinekalt in deinem Zelt. So, und jetzt hast du dich gerade damit abgefunden, dass es halt kalt ist. Da wird es schweineheiß. Und jetzt hast du gerade gelernt, okay, es ist schweineheiß, da wird es wieder schweinekalt. Und es geht immer hin und her. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne es jedenfalls, Gefühlsschwankungen. Ziemlich typisches Ereignis in der Wüste. Einmal himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Oder wie man im Fußball sagt, heute hui, morgen pfui. Und das Erste, was du dann lernen kannst, ist, durch einen Balanceakt das zu kontrollieren. Und das ist wirklich gut. Und Gott möchte, dass wir das wirklich lernen. Vielleicht hat er uns in der Wüste gelassen, vielleicht hat er uns in die Wüste geführt, vielleicht möchte er aber auch einfach, wenn du sagst, ich lebe doch gar nicht in der Wüste, ist doch super, dass er sagt, ja, es geht doch nicht für jeden diese Botschaft, das ist mir schon klar. Aber vielleicht sagt er auch zu dir, hey, mach dich mal ganz neu auf und geh mal in die Wüste. Ich erkläre euch, was ich damit meine. Wir sehen das auch aus der Bibel. Und setz dich mal wieder ganz neu diesen Dingen aus. Verzichte mal auf Dinge. Leg mal Dinge zur Seite. Ganz ehrlich gesagt, in der Stadt, wenn der Strom versiegt ist, da kannst du dich mit Kuchen ablenken. Aber wenn du in der Wüste bist, dann kriegst du Durst. Und das ist richtig, richtig gut, an einen Ort zu gehen, wo ich sage, Herr, ich möchte Durst. Weißt du, beim Abendmahl, eigentlich müssten wir so Leute sein, die sagen, Herr, ich brauche noch viel mehr von dem Brot. Ich nehme 2, 3, 4, 5 Stück. Und nicht so fromm, ich nehme meinen kleinen Bissen, sondern Herr, ich habe Hunger. Und das ist wirklich gut an Wüsten. Also ich merke das immer, wenn ich auf Baltrum bin oder wenn ich so meine Zeiten nehme, da merke ich plötzlich, ich habe Hunger nach dir, Herr. Weil ich nicht mehr arbeite und weil ich nicht mehr lese, ich lese eh wenig, aber weil ich nicht so viel irgendwie mache, sondern weil ich einfach in dieser Spannung bin. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich nach Baltrum komme, ich kenne die Insel jetzt seit 16 Jahren, ich kenne jede Möwe. Ich habe einen Stein, den weiß ich mittlerweile an der ganzen Uferbefestigung, 13,5 Meter hoch, haben die das Ding mit Beton und Steinen voll gegossen, weil Baltrum sonst immer abgetragen wurde. Es gibt einen Stein, der passt genau zu meinem Hintern. Den habe ich 2006 gefunden. Und habe mir die Koordinaten gemerkt, ich kann den auswendig, ich gehe direkt auf diese Uferbefestigung. Die Leute gucken immer, ich gehe ganz schräg über diese Wandelbahn dort und setze mich hin. Und immer auf den gleichen Stein. Und dann sitze ich dort und sage, was willst du hier? Das ist echt krass. Ich sitze da und sage, was willst du auf Deutschlands kleinster Insel, Nordseeinsel? Was machst du hier? Hier ist total langweilig, hier ist gar nichts, hier gibt's nichts. Was willst du in den nächsten 11 Tagen machen? Das ist echt eine Gefühlsschwankung, bis ich mich da stabilisiert habe, bis ich merke, nee, ich bleibe jetzt hier einfach mal. Es ist manchmal total langweilig am Anfang. Ja, weil da bin ich mit mir alleine. So, und dann lernst du, diese Gefühlsschwankung zu balancieren, also schön Spannung halten, mittig auf dem Kamel sitzen. Und dann lernst du, Disziplin zu haben in so Situationen. Weil wenn du dich jetzt gehen lässt, dann kommst du nach 11 Tagen depressiv von der Insel wieder. Das ist echt gefährlich. Da musst du wirklich herrschen, da musst du kontrollieren. Nicht, dass ich einen Hang zur Depression habe, aber du fühlst dann ganz viele Sachen und viele Sachen sind dir einfach genommen, ist einfach nicht mehr da. Baltrum ist so teuer, dass ich da wirklich immer nur, ich sage immer, Fufu esse, wenn ich was esse. Also, weil die teuren Sachen, also da bezahlst du für eine Frikadelle 4,50 Euro oder so, ja. Irgendwann sagst du, nee, essen gehen mache ich da nicht, ne? Ist mir zu teuer irgendwie. Also versuche ich mich da auch zu kontrollieren, zu sagen, nee, ich habe jetzt total Lust auf ein Steak. Plötzlich esse eigentlich sonst kein Steak, aber plötzlich habe ich Lust auf ein Steak, aber ich esse jetzt kein Steak. Ich esse mir nur eine Tütensuppe, gibt es maximal oder so. Preis den Herrn, das ist gut. Du sitzt in diesem Zustand, bring dich auch gerne in diesen Zustand. Und dann merkst du, es ist total langweilig. Und dann merkst du, jetzt bist nur noch du da. Kennst du diesen Zustand? Weißt du, wie gut der ist? Ich meine, ich bin ein introvertierter Mensch, mir fällt das leicht. Ist mir schon klar, es gibt andere Menschen, denen fällt das total schwer. Trotzdem gebe ich dir den Tipp, setz dich mal bewusst dieser Langeweile und dem nur noch ich aus. Oder dieser extremen Stille, ja, hör keine Musik, hör keinen Lobpreis, mach nichts. Also ich mache das wirklich, ich gehe ans Ostende von Wald rum und ich bin in der Regel erst ab frühen Nachmittag unterwegs, weil dann sind die Leute weg. Und dann bin ich da so 7 bis 9 Stunden bin ich dann am Ostende, inklusive Rückweg. Und es gibt Situationen, da stehe ich 3 Stunden, habe ich schon gehabt, 3 Stunden am gleichen Ort. Ich stehe einfach und ich bin irgendwie, ich gucke aufs Wasser, bin aber irgendwie, hier läuft nichts mehr. Und das ist einfach nur noch Geist, es ist einfach nur noch Sein, es ist einfach nur noch gar nichts mehr tun. Ich bin schon angesprochen worden von einem Menschen, der kam mit dem Motorboot an, ist alles okay bei Ihnen? Sag ich, ja, Sie stehen da seit 3 Stunden, das ist nicht normal. Muss ja auch nicht jeder. Aber du bist wirklich dem mal ausgesetzt und man hört seine eigenen Gedanken sehr laut. Und das ist total klasse, das ist so gut, weil du dann merkst, was in dir ist. Und weil du dann das Wort Gottes dagegen setzen kannst. Meine größten Freisetzungen in meinem Leben habe ich in solchen Situationen gehabt. Das ist wirklich so. Also deswegen, ich habe vorhin gesagt, ich will die Wüste nicht verherrlichen, eigentlich möchte ich es tun. Es ist ein Ort, den Gott geschaffen hat, an einer Wüste zu sein. Es ist nicht nur ein Ort des Gerichts, es ist auch ein Ort, den Gott geschaffen hat. Ich bin mir sogar sicher, also für mich ist klar, Natur, hier die wahrnehmbare Natur, ist ja ein Abbild der himmlischen Welt, okay? Also Gott hat ja diese Welt geschaffen, um die Herrlichkeit Gottes und die himmlische Welt auszudrücken. Wir sehen ja jetzt hier körperlich aus, wie wir als himmlischer Mensch auch so ungefähr aussehen werden, nur ein bisschen anders, aber so abgebildet. Die Stiftshütte war eine Abbildung von himmlischen Orten. Natur ist wirklich ein Abbild. Paulus sagt das, in der Natur ist Gott wahrnehmbar. Mir gefällt der Gedanke, dass dort, wo im Natürlichen Wüste und wenig ist, vielleicht ein Ort ist, wo im Geist besonders viel Fülle ist. Wo du hingehst und dein äußerer Mensch findet nichts und der innere wird gesättigt. Könnte das sein, dass das die Bibel lehrt? Wir gucken uns das gleich noch an. Es ist richtig gut zu sagen, Gott, ich möchte dich ganz neu suchen. Suchen heißt für mich aufsuchen. Das heißt nicht suchen, Gott, wo bist du? Weil er ist in mir, ich brauche ihn nicht suchen, er ist ja schon da. Aber aufsuchen. Wirklich zu sagen, Gott, ich gehe jetzt mal wieder ganz bewusst zu dir. Wir reden heute Morgen von Strömen, ne? Ihr seid noch da. Es ist gut, ich meine hier in Frillendorf, im Schwalm-Eder-Kreis, ihr seid jetzt nicht so die Städter wie wir in Kassel. Aber so viele Leute gehen nie in die Natur. Ich möchte dir wirklich sagen, Gott hat diese Natur geschaffen, weil er dir in der Natur begegnen möchte. Er möchte nicht, dass du nur im Keller sitzt. Er möchte, dass du rausgehst, dich unter diese alte, ehrwürdige Eiche setzt und mal spürst, wie das ist. Und Gott wird ganz anders zu dir reden. Es wird ganz haptisch, es wird fühlbar, es wird spürbar. Wenn du mal einen Sonnenuntergang siehst, oder wenn du mal einen Sternenhimmel anguckst. Ich habe vor Jahren, da bin ich auf dem Weg gewesen, ins Materialistische abzu. Das ist lange her, ist wirklich lange her. Aber da habe ich echt so eine Wohnung lieb gehabt und gedacht, oh, wenn du, da machst du Karriere und diese Wohnung und super und ein Auto. So, das kam mal so kurz in meinen Kopf. Aber es war wirklich nur ein sehr kurzer Abschnitt. Eigentlich bin ich nämlich das Gegenteil. Und da habe ich zum Sternenhimmel hochgeguckt und habe mich damit beschäftigt. Damals ist dieser Hale Bob, glaube ich, dieser Komet da über Deutschland geflogen. Ich weiß nicht, ob ihr erinnert, so, das war Ende der 90er, glaube ich, war das. Ich weiß es nicht genau, es muss so Ende der 90er gewesen sein. Da habe ich mich damit beschäftigt und dann habe ich gemerkt, was das für Dimensionen sind, was für riesenhafte Dimensionen das sind, dass unsere Sonne ein mittelgroßer Stern ist, dass es da Sterne gibt, die 100 oder 1000 Mal so groß sind. Das ist alles so unfassbar, da habe ich gesagt, das ist die Dimension, für die ich geschaffen bin. Da kann ich ja gar nicht mich um Irdisches kümmern, weil das ist ein Abbild des, was im Geist ist. Wie riesig ist der Bereich des Geistes? Und das ist gut, wenn du das wahrnimmst. Das tust du mit deinen Augen, das tust du mit der Nase, das tust du mit deinen Fingern. Du spürst und merkst, lasst uns nicht so verkopfte Christen sein oder alles nur ja, im Geist. Ja. Gott hat uns geschaffen, damit durch unseren Körper die Dinge in unser Herz hineinkommen. Preist den Herrn. Ihr seid immer noch da, ne? Ihr geht nicht weg, oder? Ihr müsst lauter atmen, ich merke gar nichts von euch.
Wenn wir laut atmen, schnarchen wir.
Das geht mir auch so. Ja, wenn ich hier vorne anfange zu schnarchen. Also begib dich mal an einen Ort. Ist nur ein Appell. Nur ein Befehl. Ist nur ein Befehl. Nur ein Wort des Herrn für euch. Aber vielleicht bist du ja auch schon an so einem Ort, wo du sagst, wenn Ade, du bist echt ein toller Kerl. Ey, du kommst hierher und redest davon, ich soll in die Wüste gehen, kennst du mein Leben? Ja, aber dann lern die Lektion. Nur sein, einfach mal nur zu sein. Ich habe mich mal im Reinhardswald auf eine Bank gesetzt. Ich bin spooky, ne? Ich weiß es. Ich habe mich da einfach hingesetzt, gesagt, Herr, ich werde so lange hier sitzen, wie ich darf. Das ist im Reinhardswald, weil das ein Wildschutzgebiet ist. Um 21 Uhr musst du auf der Straße sein. Du darfst nicht mehr auf dem Forstweg sein. Das heißt, um 21 Uhr musste ich am Auto sein. Also musste ich so 20.15 Uhr von dieser Bank los. Ich bin 9 Stunden habe ich da gesessen. Nur eine Flasche Wasser und eine Tafel Schokolade, die mir dann leider auch noch geschmolzen ist. 9, ich habe da 9 Stunden gesessen. Das ist einer der großartigsten Tage in meinem Leben. So wirklich, was ich da erlebt habe innerlich, was da passiert ist, wo ich Dinge aufgeräumt habe, wo ich Dinge abgeschnitten habe, ich sage, jetzt machst du anders. Wenn du heute aus dem Wald rausgehst, dann machst du das anders als früher. Irgendwie so viel ist da in Ordnung gekommen, wie, fast schon wie auf Baldrum. So. Also mal nur sein, mal nichts mehr tun. Und weißt du, was dir dann gelingt? Dann entwickelst du Authentizität. Schwieriges Wort. Authentizität. Ich habe extra gesagt, wie authentisch wirst du dann. Weil dann merkst du, gewisse Sachen will ich nicht mehr. Gewisse Sachen mache ich nur mit, aber eigentlich ist es nicht in meinem Herzen. Ich habe jetzt gerade länger gesessen und ich war eigentlich so unterwegs, dass ich sage, oh, ich will viel unterwegs sein, ich will viel eingeladen werden und möchte lehren und tun und so. Und jetzt merke ich irgendwie, nee, gerade ist in mir, ich will ein Buch schreiben über Vaterschaft. So, bin gerade dabei, das Exposé zu erstellen. Meine Tochter arbeitet beim SCM Verlag, da habe ich gute Chancen, da mich rein zu intrigieren. Und dann sitzt du da und sagst, ja, dann, aber dann muss ich doch andere Sachen lassen. Dann muss ich doch Leuten mitteilen, tut mir leid, ich stehe da leider nicht mehr zur Verfügung, weil gerade ist was anderes dran. Das merkst du aber nicht, wenn du in diesem Hamsterrad bist, sondern das merkst du erst, wenn du mal auf der Bank sitzt und wenn du mal zur Ruhe kommst, dann merkst du, nee, irgendwie mache ich gerade Sachen, die sind nicht mehr konform mit meinem Herzen. Dann merkst du, dass es Leitung Gottes, Leute. Das ist Führung des Heiligen Geistes. So, was du dann auch lernst in solchen Zeiten, und Gott möchte, dass wir das lernen, damit er uns aus der Wüste wieder rausführen kann, dass wir lernen, Ressourcen zu nutzen und zu verwalten. Also das kannst du bei einem Beduinen, glaube ich, total lernen. Der wird sagen, wissen Sie was, Herr Jensch, hier ist echt wenig Wasser. Und wir können hier nicht einfach Party machen, sondern wir müssen diese Ressourcen nutzen. Wir müssen sie lernen, wir müssen verstehen, wo sind diese Ressourcen? Wo ist hier unterirdisches Wasser? Das verstehen die irgendwann. Die wissen zum Beispiel, na, ich werde meine Ziege beobachten, weil die findet die Wasserader, weil die irgendwie diesen sechsten Sinn hat. Keine Ahnung. Und dann entwickeln die Techniken, rauszufinden, ja, wo kann ich mich hier erfrischen? Und weißt du, was wirklich gut ist? Wenn wir weg davon kommen, zu schmollen, was uns alles fehlt und gut da drin zu werden, zu sagen, was ist jetzt da? Und davon zu leben. Elia hat 3 Jahre lang mit der Witwe nur von Fladenbrot gelebt. Das ist krass, oder? Jeden Tag. Ich weiß nicht, ob es sein Lieblingsessen war, aber selbst mein Lieblingsessen würde ich nach 3 Jahren mit dem Hintern nicht mehr angucken. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr anders als ich, aber ich bin so. Nee, ich auch nicht, aber. Also wenn ich auf Baldrum, also Nudelsuppe ist eins meiner Lieblingsessen. Und wenn ich jetzt auf Baldrum jeden Tag Nudelsuppe gegessen habe, habe ich in der Regel, wenn ich nach Kassel wieder zurückkomme, nicht Interesse als nächstes Nudelsuppe zu essen. Also von daher kann ich mich so ein bisschen da reinfühlen. Und ich war aber noch nie 3 Jahre auf Baldrum und habe jeden Tag Nudelsuppe gegessen. Okay, ihr versteht. Also die Ressourcen zu nutzen, wo ist die Versorgung Gottes? Was tut er jetzt gerade? Wo ist er? Was gibt er mir heute? Anstatt immer zu sagen, Herr, ich habe doch mal und ich wollte doch und ich möchte gerne jetzt, dass die Krähen wiederkommen oder die Raben und das Fleisch. Verstehst du den Punkt? dann sitzt du in Sarepta und verhungerst. Weil es kommen keine Raben, sondern es gibt Öl und Mehl. Und das lernst du in der Wüste. Und das ist wichtig, um in der Wüste zu überleben. Gott möchte nicht, dass wir Wüste nur überleben. Er möchte, dass wir unsere Lektionen lernen, damit wir aus der Wüste rauskommen. Das ist der Punkt. Das ist mir schon ganz klar. Ja? Wir reden hier nicht von Mangel. Aber was du lernst in so Zeiten, und vielleicht lernst du es heute, wo ist eigentlich Wasser? Wo sind eigentlich neue Quellen? Wo muss ich eigentlich hin? Wo ist die Oase? Wo kann ich mich ernähren? Wo kommt was Frisches? Ihr versteht, ne? Also es ist klasse, Wüste, weil sie uns diese Dinge lehrt, wenn wir die Lektion annehmen. Du kannst in der Wüste sitzen und sagen, es ist blöd in der Wüste. Weißt du, was die Wüste mit dir macht? Die macht dich fertig. Die macht dich echt platt. Du kannst aber auch in der Wüste sitzen und sagen, okay, ich will jetzt lernen, wie ich in der Wüste lebe. Ich gehe nebenan zum Nachbarzelt, zum Beduinen, klingel mal und sage, hier, Herr Beduine, könnten Sie mir mal Ihre Tricks beibringen, wie ich hier in der Wüste überlebe? Und er sagte, ja, so, du kannst ja das trinken und guck mal, das kannst du essen und dann kriegst du eine Ziege von mir und guck, dass die noch eine zweite Ziege trifft und dann hast du 4 oder 5 und so. Und dann bringt er dir die Dinge bei und dann sagst du, ach, das verstehe ich, hier kann man ja gut leben. Und dann bist du gesättigt und versorgt und musst nicht mehr schmollen, dass alles fehlt. Preis den Herrn. Atmet mal. Also was ich auf jeden Fall bei Michael Martin und bei anderen gehört habe, ist, dass sie plötzlich in der Wüste, wenn sie sich dem aussetzen, und Michael Martin bleibt monatelang in diesen Orten, monatelang. Der ist einer der wenigen, der von den Tuareg nicht gleich erschossen wird. Das ist wirklich so in Nordafrika, sondern die kennen ihn. Das hat er durch ganz lange Anbahnung gemacht. Also er macht es zum Beispiel so, dass er nicht mit dem Motorrad in irgendeine Zeltstadt reinfährt. Hallo, ich bin's. Sondern er stellt es erstmal ab und dann geht er da auf ganz langsam hin und holt erstmal das Vertrauen und kommt dann mit diesen Leuten in Kontakt. So, und dann kann er da monatelang überleben, weil er gelernt hat, wie passe ich mich dieser Wüste an. Und was ich gelesen habe, ist, dass viele Leute dort eine hohe Wertschätzung für das menschliche Leben haben. Weil sie wissen, hier ist es nicht selbstverständlich. Und das hat mich schon sehr abgeholt. Wirklich mal an so einen Punkt zu gehen, auch jetzt, wenn du sagst, aber ich sitze ja schon in der Wüste, entwickel doch mal eine Perspektive über den Wert des Lebens, über den Wert, den Gott dir gegeben hat, über den Wert geistigen Lebens und diese Dinge. Und dann such doch einfach eine Begegnung mit Gott. Also in der Wüste kannst du Gott begegnen. Glaubt ihr das? Es gibt einen tollen Vers hier, Psalm 63, Vers 1 bis 2. Psalm 63, das ist von David. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste war. Der musste ja fliehen, ne? O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Es gibt verschiedene Übersetzungen, das ist jetzt Schlachter 2000. Ich habe mich länger damit beschäftigt, ich glaube, dass man das so wirklich übersetzen kann, aber ich bin kein Hebräischkenner. Aber er sagt hier, ich sitze hier in einem trockenen Ort und mich dürstet nach dir, Gott. David hatte Hunger und Durst nach Gott. Und jetzt sag mal, was er hier in der Wüste sich selber als Lektion auferlegt hat, das hat mich schon echt berührt. Er sagt, Gott, jeden Morgen früh stehe ich auf, ich suche dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir. In einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, und ich schiebe jetzt mal ein, an diesem Ort, wo ich jetzt hier bin, gleich wie in deinem Heiligtum. Er betete nicht, Gott, bring mich zurück ins Heiligtum. Er betete, Gott, ich möchte lernen, an diesem Ort dich so zu sehen wie im Heiligtum. Und das ist echt eine Größe, oder? Die David da hat. Er sagt, Gott, du bist mein Gott, ich suche dich früh. Ich gehe immer wieder los. Ich möchte lernen, dich in dieser Wüste so zu schauen, wie an dem Ort der Fülle. Ich möchte lernen, in der Wüste dir so zu begegnen, wie in Zeiten von Erweckung. Und wisst ihr, was mich tief bewegt? Erweckung wird immer nur kommen, wenn Menschen an die Wüste gehen und so unterwegs sind. Davon bin ich total überzeugt. Wir haben es in der Hand, ihr Lieben, ob wir wirklich die Herrlichkeit Gottes auf der Erde sehen, wenn wir so ein Gebet beten und nicht auf bessere Zeiten warten. Sondern wenn wir einfach sagen, Herr, wir möchten in dieser Situation lernen, in deiner Gegenwart zu leben, deine Gegenwart zu Gastgeber, im Englischen to host your presence, Gastgeber für deine Gegenwart zu sein. Wir möchten lernen, uns zu ernähren. Wir möchten lernen, dich zu schauen, wie in den fetten Tagen. Und das, ihr lieben Menschen, die so leben und die das tun, das sind diejenigen, die die Ströme hervorbringen. Verstehst du den Punkt? Das sind diejenigen, die durch die, also ich habe den Vers nicht, aber sie gehen durch die Wüste und machen es zu einer Wasserquelle. Was jetzt die Welt braucht, sind Menschen, die die Wüste zur Wasserquelle machen. Und ich habe gerade jetzt, ich habe ja erzählt, ich habe gedacht, Herr, ich habe jetzt Stunden reduziert, ich möchte mehr unterwegs sein, ich möchte lehren. Ich habe jetzt gerade wieder Kontakt gehabt zu jemandem, der hat mir eine Frage gestellt. Ich sage, ich muss so grundsätzlich lehren, lehren, lehren. Leute haben so viel Mangel an Erkenntnis. Und ich habe gedacht, oh Herr, ich brauche Einladungen. Und jetzt, nach ungefähr einem Jahr, ist mir klar, ich brauche nicht mehr Einladungen, ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Dienst. Und dann werden schon Einladungen irgendwie kommen. Ne? Aber ich möchte ein Mensch sein, der sagt, Gott, ich möchte durch die Wüste gehen und sie total umflügen. Ich möchte ein Mensch sein, der die Wüste zum Wasserquell macht, damit ein Wasserquell kommt. Weil er wird nicht, da bin ich mir ganz sicher, er wird nicht einfach vom Himmel ausgegossen. Es kommt durch Menschen. Menschen. Gott benutzt Menschen. Und er benutzt Menschen, die in die Wüste gehen oder in der Wüste schon sind und ihre Lektion lernen und sagen, ich möchte wie David lernen, die hier so begegnen, wie in Zeiten von Erweckung. Und die danach suchen und plötzlich kriegen sie eine Begegnung mit dem Herrn und das Wasser fängt an zu fließen. Und in der Stadt, die fangen an, was ist denn jetzt hier los? Alles verändert sich, aber es passiert aus dem Herz eines Menschen heraus. Ja, mehr als alles, achte auf dein Herz, in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Versteht ihr den Punkt? Also lasst uns die Wüste mal annehmen. Dann habe ich mich gefragt, was muss man denn tun, um sich dem Leben in der Wüste anzupassen? Und ich möchte nur ganz kurz diese Punkte nennen und dann gehen wir nochmal zu Johannes dem Täufer. Also was ich von Beduinen lerne, das ist tatsächlich jetzt das, was ich dort gegoogelt habe oder gekopilotet habe. Das Wichtigste ist Mobilität. Da habe ich gedacht, boah krass. Das Wichtigste ist Mobilität. Du darfst nicht an einem Ort verharren. Du darfst nicht meinen, das ist meine Lieblingsoase, weil sie wird versiegen. Du musst bereit sein, immer zu reisen. Du musst bereit sein, ein Nomade zu sein. Es sei denn, du baust dir ein Haus dahin mit einem fetten Stromkabel und einer Klimaanlage. Dann kannst du das vielleicht auch aushalten. Aber mit einem Zelt und deinen drei Kamelen, die Kamele, die werden dir ganz schön was erzählen, wenn du die vertrocknen lässt. Die haben einen wahnsinnigen Durst nach einer Zeit. Die können lange ohne Wasser, aber dann müssen die 150 Liter Wasser trinken. Und wenn du die denen nicht gibst, dann werden die ziemlich knurrig. Also Mobilität, dein Herz darf nicht an einem Ort hängen. Ständiger Aufbruch. Aufbruch kennt ihr ja das Wort, ne? Also es ist eine Herausforderung, ja? Oh, ich muss unterwegs sein mit dem Herrn. Dann die sorgfältige Nutzung von Ressourcen, hatten wir vorhin schon, ja? Ernähre dich von dem, was da ist und hoffe nicht immer, dass was anderes kommt. Auch noch nicht zu wählerisch sein, Versorgung annehmen, nicht schmollen. Das lernst du bei Israel Manna. Ja? Gott hat sie versorgt, sie wollten aber gerne, Knoblauch wollten sie haben, sagen sie. Wir wollen Knoblauch, kann ich verstehen, ich liebe Knoblauch. Ja? Aber ich möchte auch nicht nur von Knoblauch leben. Also für mich war das Highlight einmal, ich war in Bulgarien, Gasteltern sagen, esst ihr auch Knoblauch? Und, ja, ich esse noch Knoblauch. Was ich nicht wusste ist, es gab nur Knoblauch und Brot dazu. Wir kommen in das Zimmer, so eine Pyramide Knoblauchzehen. Und dann, ich habe 18 Knoblauchzehen gegessen an dem Abend. Am nächsten Tag war ich in Burgas auf der Bibelschule, sollte lehren, mein Übersetzer, der hat gesagt, hör zu, ich stehe da hinten auf der Bühne und du da. Und dann habe ich so... Ich wusste nicht, dass man so mit Knoblauch umgeht. Es war so hart. Esst ihr Knoblauch? Ja. Gut, also nicht zu wählerisch sein, nicht schmollen. Und dann, das ist sehr wichtig, tatsächlich wirklich sehr wichtig, sogar lebensentscheidend, Kleidung tragen. Angepasste Kleidung. Das klingt erstmal ganz lustig, ist aber schon wichtig. Also ich sag mal so, wer morgens in der Wüste mit FKK anfängt, ist höchstwahrscheinlich abends tot. Verstehst du den Punkt? Es ist wichtig, dass wir unsere Freudenkleider anlassen. Leicht und locker und luftig. Weil sie schützen dich davor, auszutrocknen. Sie schützen dich vor dieser feindlichen Atmosphäre. Und Gott möchte dich ja schützen. Deswegen hat er dir dieses Kleid auch gegeben. Also die Kleidung von Beduinen ist lebensentscheidend. Sie kühlt, sie schützt vor UV. Weißt du, was du da von UV-Index hast? Da kannst du deinen Steak in die Wüste legen und von der UV-Strahlung wird das gar. So ungefähr, ja. Also da wirst du richtig gegrillt. Die Kleidung ist total wichtig. Also wenn du in der Wüste bist oder dich wie in der Wüste fühlst, dann zieh dein Freudenkleid an und klatsch und tanz dem Herrn. Und ich bin jetzt nicht der größte Tänzer, eher der kleinste unter den Menschen. Aber zieh das Freudenkleid an und lass es auch an und schäm dich nicht über deine Nacktheit, sondern bedecke es. Zieh dein Freudenkleid an und lass es auch an, damit du dieses überlebst. Das möchte Gott. Okay? So, jetzt gucken wir noch kurz, ihr seid immer noch da, ich bin ja schon, ihr kennt mich ja, ich überziehe immer die halbe Stunde, deswegen, oder ich mache einfach zwei. Genau, ich mache jetzt die zweite Predigt. So, um den Schrecken von Wüste, habt ihr immer noch Schrecken vor Wüste? Wer will in der Wüste sein? Ja. Ich habe es mir schon gedacht. Dann habe ich den Punkt noch nicht richtig gesetzt. Naja, aber ich glaube, wenn wir wirklich verstehen, was in der Wüste dann passiert, und das gucken wir uns jetzt an, dann haben wir schon mehr Bock. Matthäus 3, Vers 1 bis 4. Ist dir vielleicht noch nie aufgefallen, was dort eigentlich steht? Matthäus 3, Vers 1 bis 4. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Also bei wildem Honig gehe ich noch mit, bei Heuschrecken steige ich erstmal aus. Aber also wir haben ja vorhin Hosea gelesen, Gott wird sein Volk in die Wüste locken. Das tat er durch Johannes den Täufer, um dann zu ihren Herzen zu reden, damit sie Buße tun, umkehren. Aber ist dir schon mal aufgefallen, wie das Evangelium angefangen hat, wie Erweckung anfängt? In der Wüste wird verkündigt, nicht in der Stadt. Ja, Johannes, wenn du die Leute erreichen willst, dann musst du in die Stadt gehen. Das ist so signifikant. Er ist in der Wüste gewesen. Er hat gesagt, wenn ihr wirklich eine Gottesbegegnung wollt, dann müsst ihr in die Wüste gehen. Dann müsst ihr aus der Stadt raus, Kamel satteln oder Moped oder was du hast, oder die Schwiegermutter nämlich auf die Schultern, und dann kommt ihr hier runter in die Wüste zu mir und hört das Wort des Herrn. Und das hat mich nochmal, das ist, was die Bibel lehrt. Johannes der Täufer ist in die Wüste geschickt worden zum Predigen. Also an diesem Ort der Wüste scheint Gott in einer besonderen Art und Weise etwas Neues auszudrücken und zu verkündigen, was du in der Stadt nicht hörst. Was du nicht hörst, wenn du einfach Teil von einer Gemeinde bist und immer im Alltag so mitgehst, sondern was du nur hörst, wenn du rausgehst aus dem und dich bewusst dieser Wüste aussetzt und sagst: Gott, ich suche dich ganz neu auf. Und dann hörst du etwas Innovatives, etwas Neues. Ich glaube, dass so Erweckung anfängt. Ich bin da eigentlich total von überzeugt. Ja, jemand, der in der Wüste lebt und der gelernt hat, sich in der Wüste zu ernähren, wie Johannes der Täufer. Und der auch seinen Gürtel hatte, ja, also seine Identität auch an. Der wusste, ich bin hier nicht der Letzte und deswegen in der Wüste, sondern ich repräsentiere hier jemanden und ich habe einen Auftrag. Ich bin in der Wüste nicht irgendjemand, sondern ich habe den Gürtel der Wahrheit auch an. Ich weiß, wer ich bin. Und er fängt an, in der Wüste zu verkündigen. Und Psalm 105, Vers 41, kennt ihr auch, er öffnete den Felsen, da floss Wasser heraus. Es floss als ein Strom in der Wüste. Weißt du, was die Bibel lehrt? Wenn du das mal guckst, Strom, Wüste, Wüste, Strom, Wasser, dann gibt es eigentlich keine Bibelstelle, wo sagt, dass ein Strom in der Stadt anfängt. Das Volk Israel ist von Gott in die Wüste geschickt worden, damit sie lernen, total von ihm abhängig zu sein. Damit er sie maximal versorgen kann. Damit sie nicht zu kurz kommen, hat er sie von sich abhängig gemacht, weil er die Quelle ist. Das ist, wie unser Gott denkt. Wir denken manchmal so westlich, so, die Fülle ist toll. Die Fülle ist toll, aber Gott gibt sie in der Wüste. Wenn wir wirklich bereit sind, unsere Lektionen zu lernen, glaube ich, wenn wir uns dem aussetzen, sagen, Gott, ich trenne mal diesen ganzen Krokel von mir, ich höre jetzt mal auf mit meinem Kram, ich mache jetzt gar nichts. Also ich habe schon Leute beleidigt, die sagen, tut mir leid, ich bin nicht dabei, ich mache nichts. Ja, aber also ich habe mal ein Vierteljahr im Jesuszentrum, da war ich gerade so am Anfang, habe ich gesagt, sorry, ich ziehe mich sofort wieder zurück, ich mache jetzt bis zum Jahresende gar nichts. Termine gecancelt, alles gecancelt. Leute verstehen das nicht, ist mir egal. Ist mir tatsächlich echt egal. Ich muss es auch nicht erklären. Heute Morgen erkläre ich es, aber ein paar Jahre zu spät. Er öffnet den Felsen, da floss Wasser heraus. Das wollen wir erleben, oder? Wir wollen den Strom des Heiligen Geistes haben. Er wird uns in der Wüste geöffnet. Ich möchte doch ganz vorne dabei sein. Ich möchte nicht in der Stadt sein. Einer, der sagt, oh, irgendwelche Leute haben in Toronto eine Bewegung losgetreten. Juhu, und ich kann hier in Kassel oder in Liestetal oder wo auch immer bin, jetzt auch von dem Wasser trinken. Ich möchte es in meinem Leben haben. Ich möchte ganz vorne an der Quelle sein. Ich möchte derjenige sein, der die Quelle öffnet tatsächlich. Da habe ich noch eine Meile zu gehen. Aber das ist doch, wie wir Christen sein wollen, oder? Seid ihr immer noch da? Ja. Jesaja 35, jetzt wird es ein bisschen lockerer. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Der glutheiße Boden wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Und wo zuvor die Schakale wohnten und lagerten, wird ein Gehege für Rohr und Schilf sein. Es gibt eine Bibelstelle, heißt es, Gott hat die Wasserquellen zur Wüste gemacht. Ich glaube, in Jesaja ist das. Er hat aber auch die Wüste zu Wasserquellen gemacht. Also lasst uns mal komplett davon weg, Herr, ich möchte an dem Ort der Fülle wohnen. Verstehst du den Punkt? Herr, ich vertraue dir. Und ich möchte ein Mensch sein, der den Ort der Wüste umwandelt, sodass aus der Wüste Wasser springt. Ich habe das jetzt in der Bibel wirklich gestern lange untersucht. Ich finde so viele Stellen, wo es heißt, dass der Strom entspringt in der Wüste. Und das geht nicht nur darum, dass Gott sagt, damit diese Wüste dann irgendwie wieder Wasserquelle ist, sondern für das ganze Land. Ja, bei Ezekiel heißt es ja, dass diese Wasserquelle aufspringt und dann als Heilung für das ganze Land ist, dieser Strom dann entspringt. Das passiert in der Wüste. So, und jetzt ist Jesus, ihr seid immer noch da, wir sind gleich durch. Jesus, Lukas 4, Vers 1, das ist total signifikant, dass uns das klar ist, dass wir das verstehen, dass wir Menschen sind, die sagen, ich möchte in eine Wüste gehen. Oder wenn ich jetzt in der Wüste bin, meine Lektion lernen. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Ach du liebe Zeit, ich denke, der Geist führt zum Strom. Der Geist führt ihn in die Wüste. Und wir wissen, 40 Tage hat er nichts gegessen und nach den 40 Tagen, kurios, heißt es, und nach den 40 Tagen hungerte ihn. Also in den 40 Tagen war er satt, also Salbung Gottes auf ihm. Ja, habe ich auch schon mal für einen Tag erlebt. Ich habe mal versucht, 10 Tage zu fasten, hatte ich Gicht, musste ich aufhören. War nicht so das Erfolgsrezept. Aber wenn die Salbung des Heiligen Geistes auf dir ist, dann kannst du das scheinbar doch ganz lange aushalten. Also er war jetzt hier in der Wüste, dann hat er seine Lektion gelernt, voll des Heiligen Geistes heißt es. Und dann in Lukas 4, Vers 14, nach den ganzen Dingen, mit denen er sich auseinandergesetzt hat, wo er gemerkt hat, in diesem dürren Ort, ich mit mir alleine, ich mit den Versuchungen und diesen ganzen Sachen, er ist ihm nicht aus dem Weg gegangen, heißt es, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Das ist in der Wüste bezweckt worden. Er ist voll Heiligen Geistes in die Wüste gegangen, versorgt, alles war da. Und dort hat er die Lektion gelernt, wie man an dürren Orten lebt. Und wie man selber eine Beziehung zum Herrn hat. Und wie man selber versorgt wird vom Herrn. Und dann hat er in dieser Wüste tatsächlich, hat er diesen Strom aufgeschlossen für sich selbst. Und dann in der Kraft des Heiligen Geistes nach Israel gegangen. Das ist, warum Gott uns in die Wüste führt oder in der Wüste möchte, dass wir Lektionen lernen, damit wir sie umwandeln. Und damit aus dieser Wüste, Gott ist wirklich so, damit aus dieser Wüste dann ein Strom entspringt. Und das kann in Friedelndorf passieren, das kann in Heiligenrode passieren. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen denkst, ja, mein Leben ist wüst geworden. Vielleicht ist es wüst geworden, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Kann sein, davon reden wir nicht. Vielleicht ist es wüst geworden, weil du nicht diszipliniert gelebt hast oder wie auch immer. Darum geht es nicht. Es geht darum, vielleicht merkst du, Herr, ich habe mehr Hunger nach dir. Mehr Gegenwart Gottes fehlt mir. Ich rede ja nicht von Wüste, das ist der Mangel. Ja, wenn es dir schlecht geht, du krank bist, dann bist du scheinbar in der Wüste. Gott will das. Das ist alles nicht der Fall. Aber vielleicht sagst du, Herr, ich fühle innerlich mich in einer Wüste. Ich habe Hunger und Durst nach dir. Dann konzentriere dich mal auf diesen Durst. Versteht ihr den Punkt? Konzentriere dich mal auf deinen Hunger und auf deinen Durst. Herr, wir wollen den Durst wirklich spüren und uns nicht mit Kuren ablenken. Wir wollen merken, dass wir Durst haben. Wir wollen den Durst, der in uns ist, nach der Kraft des Heiligen Geistes. Wir wollen die, dass es unsere ganze Persönlichkeit einnehmen kann. Dass alles in uns Durst ist und alles in uns Hunger nach der Kraft des Heiligen Geistes. Dass wir lernen, Nachfolger zu sein. Herr, wir beten, dass du uns Christen wirklich diese Wüstenlektionen beibringst, damit du zu unserem Herzen redest, damit unser Herz wirklich fest wird in dem, was dein Evangelium verkündigt. Und dem, was du tun möchtest, dass wir anfangen, das mit unserem Herzen als tiefe, tiefe Überzeugung zu entwickeln. Dass du etwas tun möchtest in Deutschland. Dass du etwas durch uns tun möchtest. Herr, und das tröpfelnde Wasser, Herr, das reicht uns schon lange nicht mehr. Wir kommen durch, wir sind versorgt und wir danken dir dafür. Du hast uns Jahrzehnte durchgetragen. Du hast uns das ganze Leben durchgetragen, aber wir haben Hunger. Und wir haben Durst nach mehr. Und Herr, ich möchte ein Mensch sein, der diesen Durst auf sich wirken lässt. Und er sagt, ich konzentriere mich jetzt voll auf meinen Durst nach dem Heiligen Geist und ich lenke mich nicht mehr ab. Und ich lese auch nicht noch Bücher und häufe noch Wissen an, sondern ich gehe an den Ort, wo du zu meinem Herzen redest, damit ich eine Begegnung mit dir habe, Gott. Das ist, was Gemeinde jetzt braucht, Herr. Menschen, die dir begegnen und diese trockene Zeit umwandeln zu einer Quelle von Strömen, die dann fließen in unsere Städte zu den Menschen, die darauf warten, dass in der Wüste Ströme entstehen. Herr, und wir haben so lange gewartet, dass es regnet und haben nicht gelernt, Herr, uns zu ernähren von deiner Versorgung und zu glauben, dass das ein guter Ort ist, an den du uns geführt hast. Und uns zu bedecken mit dem Freudenkleid. Herr, lehre uns, wirklich in diesem Ort uns dir auszusetzen. Und wirklich zu merken, was passiert in mir. Und aus dem inwendigen Menschen heraus werden diese Ströme gelöst für diese Welt, Herr. Wir wollen viele Johannes der Täufer haben. Wir wollen viele Jesu Christi haben, die in der Wüste eine Quelle geöffnet haben, Herr. Und wir sprechen zu diesem großen Felsen, der in der Wüste liegt, dass aus ihm abermals Ströme hervorspringen sollen. Wir sagen, du bist der Christus, der Fels. Und öffne dich und fließe erneut von der Wüste in das weite Land, Herr. Herr, wir wollen nicht an den fetten Orten sitzen und die Letzten sein, die dann von dem Strom trinken. Wir wollen in der Wüste diejenigen sein, die die Ströme öffnen, und wir wollen die Ersten sein, die davon trinken. Und das ist die Haltung, Herr, die du uns beibringen willst, Herr. Und ich ehre dich, Herr, und ich bete, dass du das durch ein machtvolles Werk des Heiligen Geistes tust, Herr, damit wir Erweckung hervorbringen, wirklich hervorbringen in unserem Land. Amen.